In dem Lied gerade, da war eine Textstelle, wenn ich sie richtig verstanden habe, aber ich glaube, ihr habt das auch übersetzt hier gesehen, ne? Da war eine Textstelle, wo es hieß, opfere nicht deine Persönlichkeit oder irgendwie sowas. Opfere nicht oder sei das, was du bist, so. Ich glaube, das ist wichtig. Das ist genau das, was im Moment so im Epheserbrief auch so deutlich wird. Wir haben eine himmlische Identität. Wir haben von Jesus eine ganz besondere Identität bekommen. Und die sind nicht alle identisch. Wir sind nicht alle gleich, sondern wir sind da ganz unterschiedlich gestrickt worden von unserem Herrn und Schöpfer. Und das ist gut so. Und das ist interessant, dann zusammenzuleben und dass der Herr daraus eine Einheit macht, diese Einheit zu bewahren und das als Gemeinde zu leben und zu feiern. Das ist eigentlich so ein bisschen so die Herausforderung, in der wir als Christen immer wieder stehen. Der Epheserbrief, der hat so meines Erachtens eigentlich so zwei Kernthemen. Das ist der neue Mensch mit Christus und wie diese erneuerten Menschen in Christus nun in der Gemeinde Christi miteinander leben können, miteinander korrespondieren. Dafür betet Paulus, dass wir diese Dimension wirklich begreifen lernen. Und er lehrt das in so ganz verschiedenen Zusammenhängen. Vielleicht ist euch schon aufgefallen, dass ich das nicht so mache, so chronologisch, dass ich jetzt einfach den Text nehme und so Stück für Stück den auslege, sondern dass das eigentlich so Themen sind, die ich so ein bisschen variiere und zusammenstelle, wie die auch Sinn machen. Bis jetzt haben wir ja in der Hauptsache die Thematik behandelt, wie denn der erneuerte Mensch in Christus überhaupt ausschaut. Zunächst und allgemein, wie Christus überhaupt ist und wie er den Mensch sieht und welche lebendige Hoffnung Jesus in uns legt. Und natürlich, dass wir durch den lebendigen Glauben an Jesus Christus eine neue, eine himmlische Identität gewinnen. Und wie das aussieht, da haben wir schon viel drüber nachgedacht. Paulus lehrt in seinem Brief an die Epheser natürlich auch, was wir mit dieser neuen himmlischen Identität auch anfangen sollen. Auch da gibt es eigentlich wieder zwei Schwerpunkte, nämlich das, was er in uns hineingelegt hat, quasi was unsere Autorität als Christen ausmacht, als Kinder Gottes. Und das andere ist auch, welche Verantwortung wir dadurch haben, durch diese Identität. Und da möchte ich heute mal weitermachen, genau an diesem Punkt, dass wir ein bisschen darüber nachdenken, was haben wir denn für eine Verantwortung, wenn wir so eine Identität bekommen haben? Ob das irgendwas in uns verändert und ob das etwas damit zu tun hat, wie Gemeinde vielleicht himmlisch werden kann, wie himmlische Zustände in unserer Gemeinde passieren. Ich weiß nicht, wie ihr von eurer eigenen Gemeinde denkt. Ich bin ja noch relativ neu da. Ich sehe vieles Gutes. Vieles, wie viel Liebe da ist, wie viel Gemeinschaft da ist. Aber wenn man neu kommt, sieht man auch die anderen Dinge, was so ein bisschen wo es die Zahnräder so ein bisschen ineinander kratzen. Auch das ist da, wo Gemeinschaft auch oberflächlich ist, wo Gemeinschaft vielleicht traditionell ist, wo manche Dinge nicht ausgesprochen werden, wo Konflikte gären. Das sind alles so Dinge, die auch mit im Gemeindealltag mit rumlaufen. Lass uns einmal auf einen Bibeltext hören aus Epheser 4, die Verse 1 bis 3. Ich lese sie aber noch ein bisschen weiter bis Vers 6. Aber der Schwerpunkt ist für mich heute die Verse 1 bis 3. So ermahne ich euch nun. Oh, das ist ja schon immer schwierig, wenn Paulus sagt, ich ermahne euch. Hier zucken wir schon so ein bisschen. Aber in der Bibel ist eigentlich ermahnen und ermutigen, das ist ein Wort im Griechischen. Und vielleicht sagt er auch, ich ermutige euch nun. Aber es ist ernsthaft. Er meint das schon ernst. Ich ermahne euch nun, ich, der Gefangene in dem Herrn, dass ihr der Berufung würdig lebt. Dass ihr der himmlischen Identität würdig lebt, mit der ihr berufen seid. In aller Demut und Sanftmut, in Geduld, ertraget einer den anderen in Liebe. Und seid darauf bedacht, zu wahren die Einigkeit im Geist durch das Band des Friedens. Ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen seid zu einer Hoffnung eurer Berufung. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, der da ist über allen und durch alle und in allem. Man könnte sagen, Paulus sagt hier sowas wie Adel verpflichtet. Wenn wir in Christus geadelt sind, eine neue himmlische Identität haben, und das haben wir vor zwei Wochen gut miteinander betrachtet, dann hat das auch eine Verpflichtung. Und mir ist da so einfach nur dieser Spruch eingefallen, wir als Königskinder Gottes, wir sind auch verpflichtet. Es entspricht nicht unserer Berufung Gottes für mein Leben oder einfach meiner himmlischen Identität, so zu leben, wie es mir gerade gefällt. So einfach so. So ohne sich mal Gedanken darüber zu machen. Völlig beliebig. Gemeinde ja, Gemeinde nein, keine Ahnung. Geschwister im Glauben ja, wenn sie mir passen, wenn nicht, dann lieber nicht. Veranstaltungen, naja, kann man sich raussuchen, so nach Bedürfnislage. Gottesdienste, naja, kommt drauf an, wer predigt oder was weiß ich, wie der Lobpreis aussieht. Geschwister im Glauben, wenn sie so denken wie ich, ist alles okay. Ihr kennt das alles. Das ist eigentlich nicht, was uns Gottes Wort sagt. Das ist nicht das, was meint Adel verpflichtet. Es entspricht nicht Gottes Berufung. Gott fügt uns ein in seine Gemeinde. Er beruft uns zu einem Dienst. Er stellt uns hinein in eine Gemeinschaft. Dass ihr heute hier sitzt und auf dem Platz sitzt, auf dem ihr sitzt, es ist nicht nur eure eigene Entscheidung. Es hat auch etwas damit zu tun, dass Gott will, dass ihr genau dort heute sitzt. Er möchte das. Nachdem in den ersten drei Kapiteln des Epheserbriefes klar vor Augen steht, wie Gott die Menschen in und durch Christus mit sich und untereinander versöhnt hat, ermahnt er sie nun, wirklich darin zu leben. Und darum soll es heute gehen. Christsein verpflichtet. Paulus verpflichtet uns, in der Berufung Christi würdig zu leben. Und diese Ermahnung kommt von jemandem, der sich selbst unter Einsatz seines Lebens als Christ bewährt und nicht nur bloß Worte gemacht hat. Dieses Ermahnen ist sicherlich keine Drohung, aber als eindringliche Aufforderung zu ganz konkreten, von Gott ermöglichten Verhaltensweisen. Das heißt, es ist möglich, worum es hier geht, umzusetzen. Es ist nicht nur ein Idealbild, sondern kann ganz konkret werden. Und da, wo das nicht geschieht, da muss es unser Ziel sein, umzukehren und auch was zu ändern. Heute geht es nicht nur darum, etwas zu begreifen, sondern eigentlich ist es das Ziel, dass wir uns in Bewegung setzen lassen. Und ohne diese Dringlichkeit und diesen hohen Anspruch könnte man sich die Predigt auch schenken sonst. Wird das, was wir hier hören, einfach nur eine Theorie oder hohle Worte? Um in meiner himmlischen Identität zu leben, muss ich ja nun aber auch begreifen, dass es jetzt nicht mehr nur um mich geht und wie ich mit meinem Herrn Jesus so lebe, sondern ich muss von vornherein mal verstehen lernen, dass das etwas damit zu tun hat, wie ich mit den Menschen um mich herum, in die Gott mich hineingefügt hat, wie ich da mit denen umgehe. Das ist ganz wichtig. Ich glaube, der größte Irrtum von uns Christen ist, dass wir denken, wir sind alles Einzelgänger. Wir sind komplette Individualisten. Das zeigt uns die Gesellschaft, das zeigt alles, was momentan so geschieht. Das ist alles ganz starker Individualismus. Aber das finden wir so eigentlich in der Bibel nicht. Das finden wir gar nicht in Gottes Wort. Und auch aus der Geschichte, aus dem Volk Israel und aus dem Anfängen der Gemeinde heraus, aus der ganzen orientalischen Kultur heraus, da geht es nicht um den Einzelnen so sehr. Da wird immer mehr auch das Ganze gesehen. Wir haben da oft ein ganz falsches Bibelverständnis. Wir sind immer der Meinung, ich und mein Herr und alles ist gut. Wie das aber um euch herum aussieht, interessiert gar keinen. Und das kann nicht sein. Die Bibel lernt nicht Individualismus pur, sondern es stellt dagegen Gottes Volk. Das muss weiterkommen. Es geht nicht nur um eine kleine Gemeinde, es geht um das Reich Gottes. Es geht grundsätzlich darum, dass gelebter Glaube nicht nur mich stark machen soll, sondern auch die Gemeinschaft beeinflussen soll, verändern soll, die Gemeinde stark machen soll, in der ich stehe. Und natürlich auch umgekehrt. Nicht gelebter Glaube dagegen macht nicht nur mich schwach, sondern macht auch uns schwach. Das hängt miteinander zusammen. Das müssen wir begreifen. Das ist ein ganz wichtiger Schritt, den wir uns vor Augen halten müssen. Eine Gemeinde kann nur so gut sein, wie die einzelnen Mitglieder gut sind. Das bedingt sich. Das hören wir natürlich nicht gerne. Aber es kommt auf dich an. Es kommt auf jeden Einzelnen an. Das hat sich Gott so gedacht auch. Nehmt euch und eure Nachbarn bewusst wahr. Das ist das, was Jesus möchte, wie wir leben sollen. Es geht nicht nur um mich, sondern Christus in mir, durch mich zum anderen. Ich weiß nicht, wie ihr heute Morgen gekommen seid. Vielleicht hat der eine oder andere heute Morgen schon Stress gehabt. Letzte Woche haben wir gehört, wie schön es ist, dass man duschen und frühstücken konnte. Vielleicht hat der eine oder andere heute Morgen schon am Frühstückstisch den ersten Stress gehabt. Und als er sich in die Kirchenbank gesetzt hat, dann seinen Nachbarn gesehen hat und gedacht, der fehlt mir gerade auch noch. Habt ihr euch wahrgenommen? Wer sitzt neben dir, hinter dir, vor dir? Schaut euch mal um, begrüßt euch mal. Und ihr seht die unterschiedlichsten Menschen aus den unterschiedlichsten Situationen. Menschen, die gerne auf Menschen zugehen, die sich freuen. Menschen, die sagen, oh, besser nicht. Und Paulus ermutigt uns jetzt, das zu leben, das miteinander. Und er lehrt uns, was das heißt, in dieser Berufung der himmlischen Identität würdig zu leben. Normalerweise denken jetzt ganz viele Christen, stille Zeit machen, Bibel lesen, beten wie ein Weltmeister und all diese Dinge, die sicherlich sehr, sehr gut sind. Aber Paulus ist hier viel pragmatischer. Er hat in diesen paar Versen eigentlich was reingelegt, was gar nichts Theoretisches ist, sondern was plötzlich praktisch ist. Um wirklich in unserer himmlischen Identität zu leben, hat es was damit zu tun, wer neben dir sitzt, wer vor dir sitzt, wer um dich herum ist, dein Nachbar, der Mensch, den Gott dir an die Seite gestellt hat. Paulus lehrt hier einige Stichpunkte. Ihr habt das da, glaube ich, auch im Text nochmal. Da ist von Demut die Rede, von Sanftmut, Geduld, von Ertragen, von Einigkeit und etwas zu bewahren. Alles Dinge, die praktisch sind. Das sind eigentlich kleine Schritte und die erwartet man eigentlich gar nicht, dass darüber gelehrt wird. Man würde da was viel Größeres erwarten. Mit aller Demut und Sanftmut mit den Glaubensgeschwistern umgehen, steht da. Ist doch völlig einfach. Machen wir doch, oder? So gehen wir in der Gemeinde immer und stets miteinander um. Nein, das ist genau der Punkt. Das tun wir nämlich nicht. Es ist an ganz vielen Stellen missachtet. Was ist das Problem eigentlich bei so Sachen? Ich glaube, wir können es ganz schwer nur ertragen, dass wir mitkriegen, dass Menschen mit einer himmlischen Identität schwach sind. Dass Menschen, die neben mir sitzen, scheitern können. Dass Menschen, die vor mir sind, Probleme haben. Dass Menschen, die hinter mir sind, vielleicht nicht alles auf die Reihe bekommen. Eigentlich wollen wir, dass ihr alle, oder ist so die Erwartung da, dass ihr eigentlich mit Christ, als Christ ja eigentlich alles so man unter die Füße kriegen muss. Aber Scheitern ist auch ein Teil unseres Lebens. Und Probleme haben ist auch ein Teil unserer Identität. Da ist auch Jesus drin. Das haben wir letztes Mal ganz gehört, am Beispiel von Petrus gesehen. Dass das nicht die Liebe Gottes in Frage stellt. Dass das nicht unsere Identität kaputt macht. Und Demut und Sanftmut geht genau in diese Richtung. Demut hat nichts mit Selbstverachtung oder krankhafter Selbsterniedrigung zu tun. Manche Menschen haben Schwierigkeiten, sich selbst anzunehmen, wie Gott sie gemacht hat. Sie kämpfen darum, ihrem Wunschbild zu entsprechen und ringen krampfhaft darum, dass genau der Nachbar dieses Wunschbild auch an mir nur wahrnimmt und nicht das, was wirklich ist. Aber wenn wir verstanden haben, dass auch die Brüche in unserer Biografie, auch die Schwierigkeiten in unserem Leben, auch, dass deswegen Gott nicht raus ist, dass wir deswegen nicht von Jesus verachtet werden, dann müssten wir eigentlich auch klar haben, in der Gemeinschaft, in die er uns stellt, mit den Schwestern und Brüdern, auch da werden wir nicht verachtet. Die müssen nicht ein Wunschbild von mir sehen. Die dürfen auch sehen, wenn ich scheitere. Die dürfen meine Traurigkeit sehen. Geschwister dürfen meine Brüche sehen. Wenn wir das nicht bereit sind, dann wird's oberflächlich. Weil wer ist denn da neben mir? Ist ja nicht der, der wirklich ist, sondern nur der, der eigentlich sein Wunschbild soll ich ja nur sehen, wie er hätte sein sollen. Und dann gibt es dann in der Gemeinde oft Probleme, dass dieses Wunschbild eingefordert wird. Und dann fangen dann der Streit an. Man versucht, den anderen dazu zu bringen, durch Manipulation oder manchmal auch durch Aggressivität oder durch Ungerechtigkeit oder irgendetwas, eine äußere Sache vorne dran zu hängen, dass der andere denkt, so ist das Wunschbild eines Christen, so muss der sein. Aber der sieht den wirklichen Menschen nicht. Dieses Verhalten, das geschieht manchmal bewusst, manchmal auch unbewusst. Aber in jedem Fall macht es das Zusammenleben äußerst schwer. Demut, aus der Bibel verstanden, ist die nüchterne Selbsteinschätzung, die sich nicht über den anderen erhebt. Nicht die eigenen Qualitäten gegen den anderen ausspielt, sondern mit den Gaben, die Gott geschenkt hat, sich annimmt und ohne Selbstüberhebung in die Gemeinschaft anbringt. Und das kann zwei Seiten haben. Das kann einmal, dass man sich überhebt und sagt, ich bin besser wie der neben mir oder vor mir oder ich danke dir, so nach dem Motto, ich danke dir, dass ich nicht so ein schlimmer Sünder bin wie der. Das kann in die Richtung eskalieren, aber es kann auch in eine andere Richtung eskalieren, die genau ins Gegenteil geht, nämlich die sagt, ich bin viel schlechter als alle anderen. Ich bin ja viel schlechter als der vor mir oder hinter mir. Und es gibt auch so einen Rückzug. Und beides stimmt nicht. Ich bin so, wie Gott mich gemacht hat. Und wenn ich was falsch mache, wenn etwas kaputt geht, wenn etwas nicht so läuft, wie ich mir das gewünscht habe, dann bin ich, ob ich besser oder schlechter war, immer in der Situation, genau daran zu arbeiten. Ich bin nicht schlechter als der neben mir. Aber ich bin auch nicht besser. Und Demut ist genau dieser Gedanke, dass wir maßvoll voneinander oder von sich selber halten. So heißt es im Römerbrief Kapitel 12, dass wir maßvoll sind. Ich bin nicht besser und ich bin nicht schlechter. Wie gesagt, diese beiden Extreme, da fallen wir vom Pferd. Entweder durch das Bessersein wollen oder um das Denken, wir sind schlechter. Wenn man das erkennt und das bei dem anderen auch mal stehen lässt, dass er nicht besser und nicht schlechter ist wie ich, dann haben wir ganz viel verstanden. Und plötzlich merken wir, dass unsere Gemeinschaft eine neue Qualität bekommt. Dass etwas Himmlisches in die Gemeinschaft hineinkommt. Nämlich das Bild Gottes, was er von uns hat. Dass wir das einander widerspiegeln. Wo man so in Demut miteinander umgeht, wird die Gemeinschaft gestärkt. Ebenso auch bei den von Sanftmut geprägten Verhalten. Was ist Sanftmut? Das ist nicht eine mangelnde Festigkeit oder charakterschwache leise Tretterei. Damit hat das gar nichts zu tun. Sanftmut bedeutet in der Wortbedeutung eigentlich eine nicht aggressive Einstellung dem anderen gegenüber. Ein mildes Verhalten, das nicht verletzt. Ein wohltuender Umgang, der selbst beim Zurechtweisen auf Hiebe und Stiche verzichten kann. Jesus war sanftmütig. Er hat ihnen die Wahrheit gesagt, hat aber niemanden verletzt. Es ist so wichtig, dass wir das lernen. Wir kommen ganz oft von unseren eigenen Erkenntnissen. Das kommt daher, da wir unseren Individualismus ja so unwahrscheinlich hochhalten. Und meine Erkenntnisse, die ich aus Gottes Wort ziehe, die sind auch die höchsten, die heiligsten. Und da hat kein anderer irgendwas dran zu rühren. Und wer da irgendwie eine andere Erkenntnis hat, der ist sofort verdächtig. Das ist Aggressivität. Das ist nicht Sanftmut. Es ist nicht Sanftmut, zu sagen, meine Erkenntnis ist die entscheidende ist. Es ist nun mal so, dass wir in Gottes Wort verschiedene Dinge finden. Es gibt nur einen Weg zum Heil. Da sind wir uns alle einig drüber. Es gibt nur einen Weg zu Gott. Das ist Jesus Christus. Aber es gibt durchaus Unterschiede in Frömmigkeitsstilen, in Geschmäckern, wie Gottesdienst gefeiert wird. Und die sind alle biblisch. Es ist nicht immer gleich, wenn die Orgel nicht spielt, dass es unbiblisch ist. Ich fand es immer so erheiternd, wenn wir uns mal so in der Lehre des Alten Testaments mal so vor Augen geführt haben, wie so ein alttestamentlicher Tempelgottesdienst abgegangen wäre. Ihr würdet da schreiend rauslaufen. Da gab's Schofarhörner, die tröten dermaßen, dass euch die Ohren krellen würden. Also das wäre für unser Musikempfinden wahrscheinlich eine ganz schlimme Sache. Da wurde mit Pauken gemacht. Das ist ein Schlagzeug im Witz gegen. Ja, wir lachen darüber. Aber wenn das Schlagzeug einen Moment zu laut ist, kommt das hinterher, dann wird dann gleich gesagt, das ist aber nicht in Ordnung. Und der Clou ist ja dann immer, wenn das Ganze dann auf die Frömmigkeitsschiene gepackt wird. Das geht nicht. Oder die tanzten im Reigen. Nur stellt euch vor, wir machen Anbetung mit Tanz. Der eine wird sagen, juhu, ich würde sagen, juhu, besser nicht. Aber es ist Geschmackssache. Und Sanftmut erkennt so etwas. Meine Erkenntnis muss ich nicht aggressiv dem anderen überdrücken. Es ist entscheidend, dass wir wirklich auf der Spur sind, die Bibel gibt. Und da geht es um Errettung, um Erlösung und es geht nicht um Stil. Wir merken schon an diesen ersten beiden Begriffspaar von Demut und Sanftmut, dass das Ziel Gottes ist, einen Umgang miteinander zu finden, der den anderen achtet, der ihn liebt. Zu lernen, den anderen zu lieben und zu achten, ist ein glaubhafter Ausdruck unserer Berufung, würdig zu leben. Das ist unsere Verantwortung der himmlischen Identität, dass ich den anderen achte. Das zweite Element eines würdigen Lebens aus meiner himmlischen Identität ist, einander in Geduld und einander in Liebe ertragen. Es geht im Prinzip um die Frage, wie verhalte ich mich, wenn menschliche Schwächen und Fehler das Zusammenleben miteinander auf eine harte Probe stellen. Und das ist Gemeinderealität. Das ist Alltag, was immer wieder passiert. Das griechische Wort für Geduld oder für Langmut bedeutet, den Zorn weit weg sein zu lassen. Darum geht's einfach. Nicht immer gleich mich persönlich in so eine Sache reinzugeben und damit Aggressivität das dann zu unterbinden. Das bringt nichts. Es gibt Trennung. Aber keine Stärkung. Wenn der andere sich also in einer Weise verhält, die mir Mühe macht, kommt ja vor, die mich ärgert, soll auch vorkommen, dass das Pastoren bei der Gemeinde auch verursachen oder so, dann soll ich das mit einem langen Atem ertragen. Wir können darüber reden, aber wir dürfen uns nicht darüber verletzen. Und schon gar nicht sollen wir uns darüber trennen. Und das Problem ist, sowas ändert sich nie kurzfristig. Der, der mir Mühe macht, der wird das länger tun. Weil der meistens charakterlich so ist, dass er ein Gegenteil von mir ist. Das Dumme ist, ich brauche den in der Gemeinde. Ich brauche auch das genaue Gegenteil von mir. Weil nur dann wird es richtig und vollständig. Und diese Sachen, die brauchen lange Zeit. Und deshalb ist es wichtig, in einer Gemeinde Geduld zu haben mit den Menschen. Dass wir Geduld haben miteinander. Dass wir das auf eine längerfristige Geschichte aussehen. Eine Ehe ist etwas, was auf Langfristigkeit geht. Das ganze Leben lang. Und wir brauchen auch das ganze Leben, um einander zu verstehen, einander zu begegnen. Und zwar so zu begegnen, dass es den anderen nicht mehr verletzt. Aber was ist jetzt, regt sich in mir der Widerstand, was ist jetzt, wenn der andere ja wirklich falsch liegt? Das kommt ja vor. Muss ich das jetzt alles schlucken, einfach ertragen und es ändert sich nichts? Nein, Geduld. Geduld ist nicht passiv. Geduld ist ein aktiver Schritt in Weisheit, auf den richtigen Zeitpunkt zu warten, für den richtigen Zeitpunkt zu beten. Auch hier ist uns ein Gott, ist Gott uns ein Vorbild. Er wartet so lange, dass du umkehrst von deinen eigenen Wegen und du zu ihm zurückkommst. Er hat so viel Geduld mit dir. Bei Petrus haben wir das gesehen. Wie viel Geduld hat er, der Herr? Können wir nicht auch ein bisschen Geduld haben miteinander? Er wartet und liebt dich und zeigt aber auch, wo du falsch liegst. Wir dagegen fordern ohne Liebe. Umkehr, Geduld, Veränderung und das nach unseren Vorstellungen und das sofort. Ihr lieben Geschwister, Frauen haben einen Vorteil gegenüber Männern. Die können mehrere Sachen gleichzeitig machen. Aber auch selbst wenn man eine Frau, die ganz viele gemeinsame Sachen tun kann, sagt, veränder dich bitte. Also mehr als zwei oder drei Dinge auf einmal gehen ganz bestimmt nicht. Bei Männern ist es noch katastrophaler, es geht wirklich nur die eine Sache. Wenn sich etwas verändern soll in unserem Leben, wenn du jetzt mit Jesus umkehrst und wirklich einen Weg des Glaubens gehen willst, dann musst du das machen, das machen, das machen, das machen, das muss sich ändern und hier musst du reinpassen. Das geht nicht. Ein Ding nach dem anderen. Das ist ein wichtiger Grundsatz auch aus der Seelsorge. Eine Sache. Und wenn die verändert ist, kommt die nächste Sache. So geht Gott mit uns um. Eine Sache. Die reicht. Wie kann man den anderen in Langmut ertragen, auf den rechten Zeitpunkt warten? Wie kann man den anderen in Langmut ertragen, indem wir auf den rechten Zeitpunkt warten? Mit Liebe, der göttlichen Liebe, der Agape, die in mir ist, die kann das bewirken. Das ist etwas, was zu meiner Identität gehört, dass Gott seine Liebe in mich hineingelegt hat. Ich muss das nicht aus mir selbst heraus tun, sondern das ist etwas, was in mir schon ist, was angelegt ist. Und diese Liebe geschieht auf Vorschuss. Gott hat mich auf Vorschuss geliebt, nicht weil ich mich recht verhalten habe, sondern er hat mich schon geliebt, als ich mich noch falsch verhalten habe. Und dieses Prinzip in der Gemeinde gelebt, liebt den anderen auch, der was falsch macht. Es wird ihn verändern, weil Liebe verändert. Appelle verändern nicht, Streit schon gar nicht, Trennung macht alles kaputt. Wenn wir also das Leben mit Geduld, mit Sanftmut, mit Demut, dann leben wir nach Gottes Maßstäben. Dann leben wir entsprechend unserer Identität. Dann leben wir unserer Berufung würdig. Tun wir das nicht, leben wir unwürdig. Das ist ja dann der Umkehrschluss. Das hat ganz schön Brisanz, wie ich finde. Ich ärgere mich über meinen Bruder, der geht mir so auf den Geist. Ich liebe ihn nicht, ich habe auch keine Geduld mehr. Und ich lebe nicht mehr in meiner himmlischen Identität. Es war schwierig für mich in der Vorbereitung, mir das bewusst zu machen. Ich bin da gefährdet. Und ich glaube, wir sind da alle gefährdet. Es wäre da zu schnell, die Tür zu schlagen. Demut und Sanftmut. Andere übersetzen diese Stelle schlicht mit Freundlichkeit, mit Geduld, mit selbstloser Liebe. Diese Dinge sind nicht passiv, sondern aktiv von uns gefordert. Das sollen wir leben. Es darf nicht sein, dass ich nur freundlich bin, wenn andere auch zu mir freundlich sind. Die Freundlichkeit geht von mir aus. Das ist etwas, was in mich hineingelegt worden ist. Und der Herr sagt, leb das, lass das rauskommen. Und Vorbild für diese Freundlichkeit ist Jesus selber. Nicht ich bin der Maßstab aller Dinge, der Nabel der Welt, sondern ich lasse mir heute von Gott und der Bibel sagen, wohin mein Leben gehen soll. Und das ist ein hoher Anspruch. Aber wir sollten uns dem stellen. Lasst uns nicht immer mit weniger zufrieden sein. Lasst uns das nicht Sonntag für Sonntag durchpraktizieren, dass Gemeinde zum Beispiel, dass Menschen unversöhnt bleiben. Natürlich kann man hier nach dem Gottesdienst wieder rausgehen und kann dann beurteilen, ob der Prediger das gesagt hat, was ich hören wollte oder nicht. Oder ich fange mal an, ich gehe auf den zu, mit dem ich Probleme habe. Und wenn ich nur freundlich bin, wenn ich mich einfach nur mal überwinde und sage, das, was Jesus mir geschenkt hat, das möchte ich gerne weitergeben. Ich lasse mich darauf ein, Gemeinschaft zu leben. Tun wir das oder bleiben wir distanziert? Was wir hier gehört haben, das sind einfache christliche Grundlagen. Und wir gehen häufig davon aus, darüber muss man nicht mehr sprechen. Aber ich glaube, hier knackt's oft. Und diese Grundlagen, da müssen wir Tag für Tag drum kämpfen. Das ist eigentlich das, worin wir wachsen. Ich möchte uns einladen, in diesen Grundlagen zu leben. Tun wir das nicht, dann passiert genau das, was Paulus in dem Vers 3 sagt, dass die Einigkeit des Geistes durch das Band des Friedens zerschnitten wird. Dann ist die Einigkeit weg. Die Einigkeit, die hier gemeint ist, das ist nicht die Einigkeit, weil wir alle gleicher Meinung sind oder die gleichen theologischen Erkenntnisse haben. Wir stellen gar keine Einheit her, sondern die Einheit, die wird von Gott gegeben. Einheit, wie sie der Heilige Geist schenkt. Und wie diese Einheit zustande kommt, erklärt Paulus auch in den weiteren Versen. Gott hat uns in seine Gemeinde berufen. Darum sind wir ein Leib. In uns wirkt ein Geist und uns erfüllt ein und dieselbe Hoffnung. Wir haben nur einen Herrn, einen Glauben, eine Taufe. Und wir haben nur einen Gott. Er ist der Vater, der über uns allen steht, der durch uns alle und in uns allen wirkt. Sehr theoretisch, kann man jetzt lange darüber erklären. Im Prinzip geht es darum, dass Gott das schafft. Durch sein Wirken in Christus, durch den Heiligen Geist, schafft er in uns die Einheit. Und nicht unsere Erkenntnis. Nicht, dass wir in der gleichen Kirchenbank sitzen, bedeutet, dass wir eine Einheit sind. Nicht unsere gleichen Ideen von Nachfolge oder von Werken ist unsere Einheit. Gott wohnt aufgrund des Glaubens durch die Versöhnungstat Christi, durch den Heiligen Geist in jedem Gläubigen. Und darin sind wir geadelt. Darin begründet sich unsere himmlische Identität und unsere Einheit. Und die gilt es zu bewahren durch ganz einfache Dinge, durch Freundlichkeit, durch Sanftmut, durch Demut und diese Dinge. Unser Rat. Dieses Rat hat ein Klosterabt einmal, als er von Besuchern gefragt wurde, wie es denn möglich ist, dass alle Mönche trotz ihrer verschiedenen Herkunft und Veranlagung und Bildung eine Einheit darstellen. Und statt einer theoretischen Erklärung antwortet der Abt mit diesem Bild. Seht euch das Rad an. Das sind Felge, das sind Speichen, das ist die Narbe. Die Felge ist die umfassende Mauer, die aber nur äußerlich zusammenhält. Wenn das nicht wäre, wäre das hier eine wackelige Angelegenheit. Die hält überhaupt nichts aus. Ihr seid ja hier eine Nation der Radfahrer. Das heißt also, ihr habt ja wahrscheinlich alle schon mal erlebt, wie das ist, wenn du eine Acht im Fahrrad hast oder so. Oder wenn eine Speiche bricht oder mehrere Speiche brechen, dann hat das hier keinen Halt mehr. Dann ist das äußerst instabil. Also die Speichen sind wichtig. Und auch, dass alle Speichen da sind, ist wichtig. Und die laufen in der Mitte zusammen, hier an der Narbe, und die halten das. Und dieses Bild der Narbe sagt ja, das ist Christus, der uns da zusammenhält. Und jetzt schaut euch mal nochmal genau an, wie das hier ist. Die laufen Je näher die zum Zentrum kommen, also zur Narbe kommen, je enger wird der Abstand. Und genau das ist Gemeinde. Je näher wir mit Jesus zusammenleben, je enger sind auch wir zusammen. Das ist genau das Bild, was eigentlich für Gemeinde und für Einheit gilt. Und wir kommen näher zusammen dadurch, dass wir sanftmütig sind, dass wir langmütig sind, dass wir einander in Liebe begegnen, dass wir aufhören, irgendwelche Ressentiments zu pflegen, dass wir aufhören, irgendwelche Streitigkeiten einfach zu akzeptieren und darin weiterzubleiben. Dann bleiben wir immer hier. Aber wir sind weit von Jesus weg. Das ist unser Problem dabei. Unser Glaube macht uns nicht froh. Da, wo wir ganz eng zusammen sind, sind wir auch nah bei Jesus. Eigentlich hätte ich mir die ganze lange Predigt sparen können. Das kann man relativ kurz eigentlich zeigen. Merke ich gerade. Hab Nachsicht mit mir. Ich bin halt ein Theologe, da muss man immer viel erklären. Ich rufe uns auf. Lasst uns nah zusammenrücken. Lasst uns die weiten Entfernungen zwischen uns überbrücken. In Jesus. Und nah zusammenkommen. Wir wollen gleich Abendmahl feiern. Vielleicht ist das die Gelegenheit, wirklich nah zusammenzurücken. Nah zusammenzukommen. Vielleicht können wir das ja mal so machen, dass wir das Abendmahlsbrot und den Kelch nicht einfach nur weitergeben, so nach dem Motto, wir sitzen hier und werden bedient, sondern wir geben ihn ganz bewusst weiter mit einem Segenswunsch. Vielleicht sitzt auch gerade neben dir derjenige oder ist vor dir, wo du eigentlich denkst, Mann, mit dem habe ich es ja eigentlich nicht so sehr. Gerade dann. Ist das die gute Herausforderung? Geht aufeinander zu, geht eng miteinander um. Und so sind wir sehr nah bei Jesus. Amen.